Wir haben uns vorgenommen, in etwa eine Stunde zu sprechen. Wir freuen uns natürlich auch und vor allem über Ihre Beteiligung, über Ihre Fragen, über Ihre Anmerkungen. Ich darf Ihnen kurz unsere heutigen Gäste vorstellen. Rechts außen Marcia Gigi. Frau Gigi ist Historikerin der Gedenkstätte Mazzaboto. Mazzaboto hat ja auch eine Beziehung zu Oberösterreich, indirekt zumindest. Es ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bologna, auf dessen Gemeindegebiet im September und Oktober 1944 eines der größten und in Italien bekanntesten Massaker stattgefunden hat, begangen durch deutsche Truppen und mit ihnen verbündete italienische Faschisten. Kommandeur der Tötungseinheit sozusagen war jemand, der in Gmunden begraben liegt, Walter Reder, der 1985 vom damaligen Verteidigungsminister Frischenschlager per Handschlag als letzter italienischer Kriegsheimkehrer begrüßt wurde. Wir haben Frau G. Eingeladen, vor allem um sozusagen den Kontext des Filmes, den gesellschaftlichen und politischen Kontext dieses Filmes und der Aufarbeitung, falls es so etwas gibt, der italienischen Resistenza in der Gesellschaft nach 1945 darzustellen. Direkt neben mir begrüße ich den Filmhistoriker Andrea Piazza, Mitarbeiter des Italienischen Kulturinstitutes in Wien. Ich möchte auch gerne mit Ihnen beginnen.
Ich wollte Kaffee tun, na gut.
Dieser Film stellt, der Film, den wir gerade gesehen haben, man könnte sagen, ist ja ein eher gewöhnlicher Kriegsfilm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirft er viele Fragen auf, gerade durch seinen plakativen Stil, könnte man sagen. Die Zeitung La Stampa zum Beispiel hat geschrieben, er sei beliebig. Andere haben ihm vorgeworfen, diese Beliebigkeit ginge bis hin zum Revisionismus. Wie würden Sie denn den Partigiano Johnny als die jüngste Form der filmischen Auseinandersetzung mit der Resistenza in einer längeren Tradition künstlerische Bearbeitungen dieses Themas sehen?
Ja, diese Tradition setzt ein Mitte der 40er Jahre, gleich 1945, also Anfang Januar. Das ist was Interessantes zu sagen. Den Veit Harlan hatte seinen Kolberg, das ist der Durchhaltefilm schlechthin, letzter Uferfilm übrigens, letzter Uferfilm, noch nicht beendet. Nachsynchronisiert wurde Kolberg Ende Januar 1945. Ja. Premiere war Anfang Februar, am 1. oder am 2. Februar 1945. Und zwar zwei Premieren, sage ich Ihnen. Einmal in einem zerbombten Kino mitten in Schöneberg, Berlin. Und die zweite Premiere, die zweite Erstaufführung war auf der Festung La Rochelle am Atlantik. Ja, das war Kolberg. Also Kolberg war noch nicht fertig, als Roberto Rossellini, einer der größten Cineasten Italiens, mit den Dreharbeiten an seinem Roma Città Aperta, Rom, offene Stadt, begann. Ich kann Ihnen auch genau den Tag sagen, das ist am 12. Januar. Steht übrigens in Rom, wenn Sie nach Rom fahren, also in der Via degli Aragonesi, denn er hat nicht in der Cinecittà drehen können. Ja, da war keine Cinecittà mehr, da waren nur Flüchtlinge und Gefangene. Also Cinecittà gab es damals nicht mehr. Ne? Er hat in dieser Wohnung und den Strom hat er geklaut, denn in einer Nebenwohnung war eine amerikanische Zeitung, war die Redaktion einer amerikanischen Zeitung. Also, ne? Und er hat einen Strom, den er hatte überhaupt, war so mittellos. Roberto Rossellini ist eine strittige Figur in der italienischen Kultur und in der italienischen Filmgeschichte. Denn Roberto Rossellini hatte zwei Jahre zuvor, 1943, noch seinen letzten, sagen wir so, Propagandafilm gedreht im Auftrag der faschistischen Regierung. Roberto Rossellini war kein Kommunist, weit fern von dieser Ideologie, war ein so Katholik, ja, und er hatte schon zwischen 41 und 43 drei Kriegsfilme gedreht. Deshalb neigt die Kritik dazu, die Kritik in Italien war Roberto Rossellini gegenüber nicht sehr sanft, war bösartig, ja, immer. Man muss ihn aber, also, man hat, also die Filme des Roberto Rossellini, mindestens die der so 40er Jahre, in zwei Teile aufgeteilt. Und zwar die faschistische Trilogie, und das sind die drei ersten Filme, die faschistische Trilogie. Und dann die antifaschistische Trilogie, das sind die weitere drei Filme. Ja, die ersten zwei, also Widerstandsfilme, Rom, offene Stadt und ein Jahr später Paisar, das ist der, also meiner Meinung nach der größte, der Film, an den Il Partigiano Johnny erinnert. Aber der dritte Film hat er nicht in Italien gedreht. Der dritte Film, ein rein italienischer Film, wurde im zerbombten Berlin gedreht. Germania anno zero. Deutschland im Jahre null. Das war ein rein italienischer Film. Keine deutsche Beteiligung, bis auf die Übersetzung des Drehbuches und auf die Schauspieler. Keine, nur Laien. Das Kind, das in diesem Film auftritt, der Edmund, der 13-jährige Edmund, der angehalten von einem nationalsozialistischen Lehrer, todeskranken Vater ermordet. Ja, das ist Cum Grano Salis, die Geschichte, waren keine Berufsschauspieler, waren Laien. Das ist kein Zufall, denn also Roberto Rossellini, Sie haben jetzt in dem Film gesehen, es gab keine einheitliche Partisanenbewegung in Italien. Nein, es gab die blauen Partisanen, es gab die roten Partisanen und es gab die weißen Partisanen auch, die katholischen.
Also, könnten Sie noch dazu sagen, was die Unterscheidungen waren? Also die blauen waren...
Also die blauen, da waren ehemalige Armeeangehörige. Sie wissen, am 8. September 1943 hat sich die italienische Armee aufgelöst, plötzlich aufgelöst. Der deutsche Geheimdienst hatte das schon erfahren, mindestens zwei, drei Wochen vorher, dass sich ein hoch angesiedelter Exponent der italienischen Regierung, der italienischen Widerstandsbewegung, sich mit den Amerikanern in Portugal, in Lissabon getroffen hatte. Und da hat er einen Waffenstillstand schon in die Wege geleitet. Und in Kraft trat dieser Waffenstillstand am 8. September. Das ist der italienische sperrige Tag, an dem sich die Geister scheiden. Denn für die einen ist der 8. September ein historischer Tag, für die anderen, für die Neofaschisten, denn Italien hatte immer eine legalisierte, stärkere, immer neofaschistische Partei. Vor allem in Süditalien. Sie wissen, bei dem Referendum am 2. Juni 1946 gab es eine Volksabstimmung. Monarchie oder Republik? Der ganze Süden hat für den König gestimmt. Man hat immer spekuliert, mehr kann ich nicht sagen, aber man hat immer spekuliert, man hat auch von einem Wahlbetrug. Da war lange die Rede von einem Wahlbetrug. Das heißt, die Republikaner im Norden hätten Stimmen irgendwie in diese Wahlurnen geworfen, ja, und. Das sind nur Vermutungen, ja. Kann ich nicht. Ich meine, so bestätigen. Zurück auf Roberto Rossellini. Also diese zwei Filme, das sind zwei Denkmäler, zwei filmische Denkmäler. Irgendwann wird Italien irgendwann in einem tragischen, also eine tragische Phase, also eine Tragödie erleben, dann werden bestimmt diese zwei Filme gezeigt. Das sind zwei filmische Ikonen. Paisar, also erst Rom, offene Stadt, Roma città aperta und Paisan. Paisa ist ein Episodenfilm. Also insgesamt sind das 6 Episoden. Und diese Episoden unterstreichen den Aufmarsch der Alliierten, die am 10. Juli 1943 auf Sizilien gelandet waren. Ja, und dort, also in 6 verschiedenen Regionen, dreht Rossellini unmittelbar nach den historischen Ereignissen, unmittelbar danach, genauso wie unmittelbar davor war der Film vom Freitaler, Kolberg, unmittelbar vor dem letzten Schuss in Berlin. Das war in Kolberg, also im polnischen Kolberg und in Berlin. Ja, das sind also Gegensätze, ja, über die man nicht mal so reflektieren sollte. Ja. Das sind also die 2 ersten großen Ikone. In Italien...
Aber inwieweit sind das, wenn ich da kurz, ganz kurz einhaken darf, ja. Inwieweit sind das denn Resistenza-Filme, wenn das, was nachgezeichnet wird, die Befreiung durch die Alliierten ist?
Ja, die Befreiung begann im Süden. Die sind in Sizilien gelandet, aber es hat 6, 7, 8, also ein Jahr gedauert. Bis
genau, aber im Süden gab es ja keine Partisanenbewegung.
Also genau, ja, darauf wäre ich gleich zurückgekommen, darauf, ja. Der Partisanenkrieg ist eine reine nordische Sache. In Norditalien. Es gab Aufstände auch in Neapel, nur in Neapel. Dazu gibt es auch einen schönen Film, vielleicht wenn Sie Gelegenheit haben, aber nicht aus den 40er, aus den 60er Jahren. Darauf komme ich später zurück. Also ich hoffe, in etwa 10 Minuten, also meine Darlegungen zu Ende zu bringen. Ja. Le quattro giornate di Napoli, die vier Tage in Neapel von Nanni Loi. Das ist der beste Film von Nanni Loi. Das hat einen starken dokumentarischen Charakter, genauso wie Il Partigiano Johnny hat einen sehr starken dokumentarischen Charakter. Im Mittelpunkt steht nicht die Ideologie von Il Partigiano Johnny, von einem Partisan namens Johnny, kann man so ins Deutsche übertragen, vielleicht übersetzen. Ja? Das ist ein Film, also im Mittelpunkt steht der krude Alltag des Partisanenkrieges und die Zerwürfnisse eines Intellektuellen. Die Filmsprache ist sehr deutlich. Wie kommt ins Bild Il Partigiano Johnny? Durch einen Rohladen. Er sieht die Landschaft durch einen Rohladen und das heißt ein gewisses Unbehagen, ein gewisses innerliches Unbehagen. Durch die Rohläden schaut er in die weite Landschaft der Lange. Lange, das ist ein piemontesischer Ausdruck und steht für Hügellandschaft. Das ist eine Hügellandschaft im Piemont. Eine sehr reiche, also, eine sehr reiche Gegend, vor allem Wein wird dort runter. Also eine Hügellandschaft und nennt sich Lange. Lange, also Hügellandschaft. Gut. Ja, dann setzt der Film genauso wie bei Sa mit dokumentarischen Teilen. Genauso wie Paisa, fast die gleichen, fast dieselben Dokumentarfilme und eine Rundfunkansprache. Per evitare gravi disagi e sofferenze alla popolazione, il governo Badoglio, das war der amtierende, Ministerpräsident Italiens zu dem Zeitpunkt, ja, ha concluso, hat abgeschlossen, hat unterzeichnet, un patto di armistizio con gli alleati, einen Waffenstillstand mit den Alliierten am 8. September. Rein plakativen Charakter hat ein Film aus Anfang der 50er Jahre von Carlo Lizzani. Carlo Lizzani ist ein noch lebender Regisseur. Ein Intellektueller hat auch geschrieben, Bücher geschrieben und Carlo Lizzani dreht einen Film, der damals großen Erfolg hatte, mit Plakativen. Man merkt gleich eine gewisse marxistische Ideologie. Achtung, Banditi. Also, bei Rossellini geht es vor allem um die Beschreibung eines hohen Humanitätsideals. Und das finden Sie auch in den faschistischen Filmen, in den ersten drei faschistischen Filmen. Ich nenne sie in der Reihenfolge La Nave Bianca, das weiße Schiff, L'Uomo della Croce, der Mann mit dem Kreuz, über die tragische Kampagne in Russland und Un Pilota Ritorno, ein Pilot kehrt zurück. Das sind die drei faschistischen Filme, sagen wir so faschistisch, ja. Aber bei Rossellini ist die Ideologie nicht wichtig, ja. Es geht bei ihm um die Beschreibung, um eine Huldigung, sagen wir, an ein hohes Humanitätsideal, an die Solidarität und an den Willen zum Aufbruch, zu einem neuen Leben. Nicht bei Carlo Lizzani. Carlo Lizzani ist ein Partei, damals mindestens, ist ein parteigebundener Regisseur, genauso wie ein anderer, Giuseppe De Santis. Ja. Also in vielen Filmen der 50er Jahre gibt es in Italien, im italienischen Film, Reminiszenzen an die Resistenz, an den Widerstandskampf. In sehr vielen Filmen. Sogar bei Germi, also Il Ferroviere, der Eisenbahner, gibt es auch diese Reminiszenz. Also ein Mann, der an der Resistenza teilgenommen hat, ist ein rechtschaffener Mann, ist ein geradliniger Mann, ist ein Mann mit Willen, ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Das ist so. In den 50er Jahren wurde um Rossellini sehr still. Die kommunistische Kritik hat ihn attackiert, verfolgt. Er hatte praktisch also kein Geld. Er ist ausgewandert. Nur die Franzosen haben an ihn geglaubt. Und zwar diese Bewegung um die Cahiers du Cinéma. Ob sie anderen, also Leute wie Jean-Luc Godard, wie François Truffaut, wie André Bazin, zum Beispiel, hatte ein Österreicher namens Otto Preminger, ein Österreicher mit amerikanischem Pass, aber in Wien geboren, ja, einer der größten der Filmgeschichte, der österreichischen, dann amerikanischen Filmgeschichte, gesagt zu Roma Città Aperta. Die Filmgeschichte teilt sich in zwei Teile. Einerseits die Filme vor Roma Città Aperta und andererseits die Filme nach Roma Città Aperta. Damit wollte er also den Stellenwert dieses großartigen Films besagen, begründen. Rossellini musste ins Ausland eigentlich, auswandern. Er ist nach Indien. 3 Jahre blieb er dort, hatte 2 schöne Filme dort auch gedreht. Und Ende der 50er Jahre kommt er zurück und dreht noch 2 Filme, die die Resistenza, den Widerstand thematisieren. Il Generale della Rovere und 3 Jahre später Era Notte a Roma. Es war Nacht in Rom und Il Generale della Rovere, glaube ich, in Österreich und in Deutschland mit dem Titel Der falsche General vertrieben. Der falsche Generale della Rovere. Aber das ist eine Verfilmung. Basiert auf historischen Tatsachen, auf einer wahren Geschichte von Indro Montanelli. Also Indro Montanelli, ein bekannter, ein berühmter, vielleicht der Fürst des italienischen Journalismus, hatte diese Erzählung geschrieben zu einem Mann, der in den Wirren des Krieges sich für einen General ausgab. Im Grunde war er keiner. Ja, er so wird verhaftet und am Ende findet er zu sich selbst. Ja, er wird hingerichtet und er kann laut ausrufen, Viva l'Italia. Aber der Film ist, ich kann das, also den Film nicht in zwei Worten so schildern, beschreiben. Also 3 Jahre später, Era Notte a Roma. Aber sehr wichtig ist eins, scheint mir wichtiger. Anfang der 60er Jahre werden 3, 4 Filme gedreht, und zwar die Resistenza thematisieren, wie kein Film zuvor. Historische Begebenheiten, alles, was sich an diesem historischen Tag, der sperrige Tag Italiens, für die einen der Tag der Helden, für die anderen der Tag der Vaterlandsverräter. Der erste Film heißt Tutti a casa, und der Titel ist schon ein Tutti a casa, alle einwärts. Denn die Soldaten, vor allem die aus dem Süden, sind nicht nach Saloge, sind nicht zu den Partisanen gegangen, sind zurück nach Hause. Ja, ich denke an die französische Übersetzung dieses Films, Tutti a casa. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht ganz genau, wie der Film in Deutschland überhaupt, wenn der Film so vertrieben wurde in Österreich, also in den deutschsprachigen Ländern. Aber in Frankreich hatte der Film großen Erfolg, nicht nur weil einer der Protagonisten ein Franzose ist, so Serge Reggiani. Der Film hatte großen Erfolg, aber das war eine Komödie, das war eine Tragikomödie. Das war eine groteske Komödie. Wenn einer der berühmtesten italienischen Charakterdarsteller, das heißt der Volksschauspieler schlechthin, wie Heinz Rühmann in den deutschsprachigen Ländern, wie Moser in Österreich, das ist Alberto Sordi. Alberto Sordi ist der Protagonist in diesem Film, aber ein Komiker. Und er, also mit ernsthafter Miene versucht sich also in Verbindung, denn er versteht, was los ist. Wenn die Deutschen schießen auf die Italiener, die Amerikaner schießen auf die Italiener auch, ja, und er geht ans Telefon und versucht, plötzlich kommt der Oberst, sein Vorgesetzter ans Telefon und er sagt, Signor Colonnello, succede una cosa incredibile. Es ist unfassbar, was hier sich abspielt. Che cosa ci vuole loro? Gli americani si sono alleati con i tedeschi.
Was bedeutet?
Es ist unfassbar, was sich hier abspielt. Die Alliierten haben sich mit den Deutschen verbündet. Da zu lachen, das hat eine große Vis-Komiker. Eine Vis-Komiker, die kaum zu unterschätzen ist. Aber im Grunde war das, was sie gefühlt haben. Das war eine Patrouille, italienische Soldaten mussten irgendwie durch ein Dorf marschieren und plötzlich stoßen sie auf die Deutschen und sagen, ecco, camerati tedeschi, wir sind auch da. Die Alliierten sind noch nicht gelandet. Camerati, Kameraden, deutsche Kameraden, wir kommen gleich zur Verstärkung. Und plötzlich fangen die Deutschen auf die Italiener zu schießen, ja. Denn sie wussten ja von diesem Waffenstillstand, ja. Und die Amerikaner später auch. Das ist einer der sehenswertesten Filme über die Resistenz. Aber es ist im Grunde eine Komödie, denn man lacht in diesem Film. Das ist keine Karikatur.
Es ist die unangenehme Aufgabe des Moderators, auf die Zeit zu
schauen. Ja, gut. Ja.
Würden Sie noch einen kurzen Bogen spannen?
Ich gehe langsam zu Ende. Also danach gab es auch wieder einen dramatischen Film. Der Regisseur, falls Sie sich auch mal diesen Film anschaffen wollen, ist Luigi Comencini von Tutti a casa. Der französische Titel ist aussagekräftig, La Grande Pagaille, der große Wirrwarr. Die große Konfusion, das ist La Grande Pagaille. 3 Jahre später war La Ragazza di Bube wieder, hat die also Resistenz, obwohl die Kampfhandlungen am Rande bleiben. Sicherlich, ich gehe langsam zu Ende, die Filme, die Resistenz in Italien thematisieren, die Anzahl dieser Filme geht nicht ins Uferlose. Sage ich Ihnen gleich. Genauso wie die nationalsozialistischen Filme beziehungsweise die Propagandafilme der Nationalsozialisten beziehungsweise der Faschisten in den 30er Jahren, die kann man alle an den Fingern einer, zweier Hände abzählen. So viel sind sie auch nicht. Veit Harlan, das war der Paladin des deutschen Veit Harlan und Leni Riefenstahl. Also Leni Riefenstahl hat praktisch fast wenige Spielfilme gedreht. Waren nur so Dokumentarfilme, ja, mit Propagandacharakter.
Wieso ziehen Sie diese Parallele?
Es geht nur um die Anzahl. Also die Anzahl der Propagandafilme.
Aber die Filme über die Resistenz und die Filme des Faschismus, in was für einem Verhältnis stehen die?
Meinen Sie die der 30er Jahre oder der 40er Jahre?
Sowohl als auch, Sie vergleichen die Filme, die über den italienischen Widerstand gedreht worden sind.
Ich
nicht inhaltlich, sondern in der Quantität.
In der Quantität, ich, ja,
Sollte man sie nicht in Relation setzen mit den Filmen, die in Italien insgesamt gedreht worden sind?
Ja, ja. Ich meine, insgesamt war die Zahl nicht allzu hoch. Mhm. Das wollte ich sagen. Okay. Genauso wie die Propagandafilme des nationalsozialistischen Films, also zahlenmäßig eher bescheidene. Zahlenmäßig habe ich gesagt, ja. Ganz kurz, Veit Harlan hat nicht nur diese drei Propagandafilme gedreht. Also verurteilt wurde er nach dem Krieg nur wegen Jud Süß, ja? Hm. Nur wegen Jud Süß. Genauso wie Leni Riefenstahl, also wegen dem, ja bitte.
Zur Kernfrage zurück, ja. Wie schaut die... Ganz kurz, schauen die filmischen Aufarbeitungen in den 70er, 80er und 90er Jahren aus? Ist das italienische Kino
eine Auseinandersetzung? Ja, oder 70er, Jahre gibt es auch einen sehr schönen Film, Ceravamo tanto amati, wir hatten uns so sehr geliebt, von Ettore Scola. Und das ist ein Film, der die Desillusionierung thematisiert, wissen Sie? Das heißt, die großen Hoffnungen, die Resistenza hervorgerufen hatte, der Aufbruch, das ging dann zerschlagen. Und das ist im Grunde im Mittelpunkt dieses Films, eines sehenswerten Films, vielleicht der schönste Film von Ettore Scola. Ja? 80er Jahre, Notte di San Lorenzo, der Brüder Taviani, dann die 90er Jahre kenne ich noch zwei Filme von Martinelli, da geht es eigentlich, Porzius, da geht es eigentlich um den Fall Pasolini. Sie wissen, dass der Bruder von dem Schriftsteller Pier Paolo Pasolini auch ein Partisan war, aber nicht bei den Kommunisten, in den katholischen Formationen. Und er wurde durch kommunistische Partisanen ermordet, hingerichtet. Das war der Bruder von Pier Paolo Pasolini. Und das wird in einem Film von Goffredo, glaube ich, heißt er, Martinelli thematisiert. Dann gibt es auch einen sehenswerten Film von Daniele Lucchetti, I Piccoli Maestri, also die kleine Lehrer, sowas. Ja. Bis zum Jahr 2000, also Il Partigiano Johnny. Ich bin am Ende.
Und seit damals nichts mehr.
Ja. Man kann sehr viel sagen zu dem Film, aber ich bitte Sie als Moderator.
Wir lassen das dann ja. Den Diskussionsverlauf. Watching the film, I thought by myself that there were a lot of stereotypes within an ordinary war movie, because that's what it seemed to be to me. If you as an historian watch this movie, do you think it's typical for a certain period of the Italian society of dealing with the history of the Resistenza? As the novel was written in the early 60s, could you tell us something about probably certain periods of dealing with the Resistenza? Mm-hmm. Could you tell us also something about the problems in dealing with this topic?
Actually, during the what one? Sorry for speaking English, but I can understand some German, but I can't. I really ask you sorry, and I'm not really convinced that I understood everything of what Mr. Piazza said, but I hope at least maybe I will repeat something, but. No, I listed some themes that Partigiano Johnny is like affording. There are a lot, and it's also true that there are a lot of stereotypes as well. What, for example, comes to my eyes as a first thing is that, okay. It has a lot of references. I mean, it has a lot of themes. It wants to be an anti-rhetoric movie because it presents the resistance, the war, the partisan war, not as like epic or heroic thing, or not too much, let's say, which is a thing that is that is something, at least something, because resistance was in Italy was for a long time presented in this way. So a thing about heroes, only about heroes, no? So it presents, it has, it contains something about some complexities, which is, I mean, not too much, but something, no? But for example, what there's not, I mean, you started, no? At the beginning, Partigiano Johnny says, I want to go to fight fascists. He doesn't go to fight Germans or Nazi Germans, no? He doesn't go to fight against someone who is not Italian. He goes with a specific motivation, specific reason to fight against fascists, which is fighting against Italians, like him, but thinking differently. This thing, but you can't see the fascist inside. I mean, you see them from, I don't know if you noticed, but you see them from very far. And if you see some of them close, they are not so fascist at the end. Like the poor man that is trying to kidnap, no, to exchange. Or even the spy. That, I mean, it's not so. And this is a thing that has to do with the building of the. If you don't understand something of my English, please interrupt me, eh? Of course. It's something, this thing of the putting aside the fascist thing. So the thing that, of course, the Italian resistance was also a civil war. Was not only a civil war. It had many levels inside, but it was also a civil war. But to say that that the period 43-45 was also a civil war in Italy is not a very simple thing to say still now in Italy, because it has to do with all the main narrative built since 43. Because the memory, let's say the public memory, so the big narrative built, let's say the anti-fascist, all the anti-fascist party, so starting from the liberal, monarchic, till the communist, passing through all, so the Republican, the Socialist, the Christian Democrats, the people of the so-called Partito d'Azione, Action Party, Justice and Liberty, that was a very small, let's say, party, but very important for the Italian politics and during resistance. So everybody together started to build, during the war, a narrative of, let's say, a memory, no? Because the starting during the war, because they were in the war. And one of the first thing that all the anti-fascist parties attempted to do was to ban, to eliminate completely the period 40-43. So the fascist war fought by Italians. Also in the filmography, for example, when the director about the 40-43, so the war in Russia, the war in the Balkans, the war in Greece, the war in, for example, in Africa, for example, about the war in Russia, they present this war as only through the eyes of the poor soldiers that were forced also to fight it. So there's no attempt to afford to approach the theme of the guilty, of the responsibility of fascism in the war. And this is a thing that till now exists. It's not something that, and it's something that we have to make the count with. A country, Italy, that in a way didn't do the count, didn't reckon with its past, its fascist past. Of course, the reasons were many. I mean, we were in the middle of a war. We had the armistice. We had to show to the Allies that we were able to fight against the fascism. We wanted to, let's say, accreditate ourselves as the Italians, as not so fascist nation, in order to not to be so much punished after the war. This was one of the reasons, for example, no? And this one of the reasons for forgetting, trying to put in a cupboard all the things about the fascist war, and not to talk about it. This was, of course, a reason. But why till now? I mean, 62 years, 63 years passed from there, and still it's not possible to talk. It's not possible. It's possible in a way, but, for example, it's not taught in school. The crimes that the Italian made during the fascist wars are not taught in school, for example. And the thing about civil war, because but it's really connected. The thing about civil war, why they decided, of course, with different approaches, no, relating to the different ideologies. But all in all, the word civil war was not really very pleasant to use on the side of the fascist, on the anti-fascist parties. Because saying civil war was to say that Italy was fascist, was also fascist. Was not only fascist, maybe, but was also fascist. Fascism had a popular people consensus, quite spread, quite wide. And to say that was, of course, going against the thing that at the end we were the good people, the stereotype, the myth of the Italian, the good Italian, opposite to the mean German, the mean Teuton, no? So, like the human and the human, I don't know, the behavior to the occupied countries. The Italians were good, the Germans were bad, no? So all this, that, by the way, during the 43-45 period, but also afterwards, took advantage of all the stereotypes of the First World War. The traditional enemy, the German, the tradition, the Austrian and the German, the traditional enemies that, no? All these kind of stereotypes, not randomly, this interpretation called resistance the second Risorgimento. Do you know what Risorgimento is in Italian? In Italy, Risorgimento was, let's say, the called as a historiographical concept, name the process of all the war of independence of Italy in the 19th century. Against the Austrian mainly, but also other.
Bavarian.
So,
Borboni,
and also the Borboni in the south. So, I mean, keeping all these stereotypes from the past, so using the memories also of the other things. And so let's do another Risorgimento because we need to push away the Germans from our country. We have to be a free country. And so this between 43 and 47, and I borrow the interpretation of Filippo Foccardi, an historian that studied and study a lot about memories and the elaboration of memories in the post-war period in Italy. Between 43 and 47, this big narrative is built that named the resistance as a war of national liberation. So mainly, the resistance is to eliminate the occupier, the German occupier. And of course, this bans out all the things about the civil war and the things that in the Partigiano Johnny is quite evident that was also and very much a war between a civil war between Italians, among Italians. And this is something to keep in mind. In the period, let's say 48-53, because of the Cold War. So let's say that at the beginning, every party was quite agree on this hegemonic narration, full of myths. So the liberation, resistance as national liberation, country, Italy as a not fascist country, and resistance fought by all Italian people. That is another thing very important. All Italian people fought against the Germans, and even the people. I come from Marzabotto, that is one of the place of a Nazi massacre, held, by the way, and not to forget, but many forget that they were held, they were helped, the Nazis were helped by the fascist, the local fascist troops. Even the victims of the massacres were named martyrs of the resistance, even if they weren't. I mean, not all of them. Sort of nationalization of victims. The memory of the resistance then went through a lot of passages, but with crisis of the paradigm and then success again, but still now, and that is. It's also a topic to discuss. This book, for example, that is a very important book, A Civil War of Claudio Pavone, is very important historian and member of the resistance. This book of 1991 is still, that name it also civil war, beside liberation war, is still something that is a taboo. So I could say also other things, but I don't know if I answered to your questions, but maybe if you... I quit and then I'm ready for... I put on the table many things and then I'm open to questions if you have.
The question if the answer is answered is also up to you. Wenn es an dieser Stelle Fragen gibt, Anmerkungen auch zum Film gerne... Dinge, die für Sie bisher offen geblieben sind, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Gibt es solche?
Ich wollte nur wissen, bitte? Wie ist der Film in Italien angekommen? Wie hat man ihn aufgenommen, diesen Film?
What was the public reception?
Well, actually, the public reception of the film was like quiet. Also, because it's probably true what Stampa says, that it's a comfortable film. I mean, it doesn't say. It could say a lot of things, but it doesn't deepen anything at the end. So it's quite comfortable for everybody. Because there is a
story. But may I ask you, I didn't think it was comfortable for everybody, no? Especially for those who were the main group within the Italian resistance, as far as I understood from history, the communists.
Mm-hmm.
As a communist, I would be rather offended, because the only communists you see first admits that he is no communist, really. He has just a red star, and he will defend this red star, but the red star doesn't mean anything, and the rest is full of mud in some stables somewhere, shown as the group you don't want to join. No, so in a way, it's an anti-communist film.
Also because the interpretation of Fenoglio being a blue brigade,
The author of the novel.
Yeah, being really anti-ideological not really anti-communist, but the thing about the communist resistance was because it's very complex issue actually. Of course, the communist, the socialist, and even the Justice and Liberties movement. Wanted some other things from the liberation, so-called liberation war. They wanted a change, a political change. Of course, the communists wanted a political change in the sense of a communist society. And they were very tough, which is true, because in many regions, in Piemonte, but also in Emilia, they were really, tough. They didn't watch really, they killed a lot, which is true, but also the other brigades, no? And what they wanted was that. But the elaboration, speaking about the elaboration of memory afterwards, by the PC, for example, the Communist Party of Italy, after 1944, so after the decision of Togliatti to be within, to keep themselves within the, let's say, there's a thing that is, there's an event in the public, in the Italian history that is called Svolta di Salerno. It was something. Communist Party at a certain moment in April 1944 decided to give up for a moment, they said, with the revolution and to enter the National Liberation Committee, CLN. So being together with the other. That is a thing that, for example, the film doesn't deepen, because there is a change in the spring of 1944 and also a different relationship between the Blue Brigade and the Red Brigades. It says something about the liberation of Alba, no? They are together, but, if one doesn't know, it's not visible. So the Communist Party decides to give up, and the priority is to fight against the invaders. And the fascism, of course, the Italian fascism, the Republic of Salò. And then all the history went like that. So it's true that it can be perceived as an anti-communist, but the point is that the image of the resistance throughout the post-war history was painted by everybody, and even from, for example, the former, because it doesn't exist anymore, but from the former Communist Party, as a heroic movement without any of that. And even the fact that, which is true, that can be something that, disturb, it was not taken as an element of polemic, for example. I can tell you that, I don't know if you, there is another film, really recent, of Spike Lee, I don't know if you saw it, that Spike Lee made a film about the war in Italy. Very strange, about a massacre in Toscana. Talking about, this film talks about the black platoons, the black buffalo,
red line, red line. La sottile linea rossa, the red line.
No, questo è Il Miracolo a Sant'Anna. It's a film of this year, or last year, and it tells about this massacre, and it tells about the acts of American black soldiers in Italy. Okay, so the point for Spike Lee is to talk about this, the sacrifice of the black soldiers in the Second World War. This is the main goal. But in a certain moment, he talks about the partisans, the Italian partisans. And there is a traitor among these partisans, which in a civil war is quite common. I mean, no? Being a civil war, it is something that, I mean, it happens that there are traitors, people shifting from one side to the other, and this thing of the partisan as a traitor provoked a debate, terrible debate in Italy, because the former partisans and the politicians started to say, no, you can't, because how afford this American director to tell about our history and to treat resistance like that? Resistance was good and there were no... And so on and so forth. Completely out of the blue for me, this is of course my personal opinion, but I mean, it gives you the idea of the there is a sort in the last year, because of the renaissance of a former fascist party, because that is the fact. There is this kind of dividing in two. So on one side, there are people that say about the resistance that they were all cowards and they are talking about the blood of the losers, a very important book in Italy written by a journalist. So that the crimes of the partisans. And on the other side, sort of, no, you can't touch the resistance, you can't even say that there was some complexity, no? Like traitors, for example, or even crimes. I mean, they were human beings. This is not ruining, this is not disvaluating the values of the resistance, according to me. But it seems that it can be done, for example. And to call, to talk about civil war, now it's a fact about neo-fascist. If you write in Google Guerra Civile, only websites of, let's say, fascist interpretation of the Second World War come out, and not something. And even Pavone is talking a lot about that, but then after him, there is still some fear to talk.
What is the neo-fascist interpretation of this civil war that you find?
The neo-fascist interpretation is that there was a civil war because Italy was also fascist. So, I mean, now it's like the mirror of the other. There was not because Italy was not fascist. And there was a civil war
which kind of Italy we want. So on both sides, they fought about a concept of how do you say, nation. So the fascists, let's say, this neo-fascist interpretation that has gone under the table for 60 years till the 80s, no? Also because there were no trials to the fascist, against the fascists, for example, in Italy, no at all. So no judgment, no trials, not at all. So there was, they said, we wanted a, we were traitors, so the others are traitors, so the anti-fascists are traitors, and the anti-fascists said, no, you are the traitors, because you, fascists, you brought us in a war, in a very bloody war, so that was the exchange. And they were both fighting for an idea of nation. But the point in Italy is that after the war, I mean, it seemed that everything changed, but the structure of the politics, the structure of the institution remained the same. There was almost no epuration, it was a false process of epuration. So a sort of continuity, no? That, I don't know if I answered to your questions, so and so, maybe.
Another question, I would have refers to the role, probably one of the most, of the best known Italian films in Austria and in Germany, I suppose, is Don Camillo Peppone. And there are several sequences in these, I think, four films about it, where it turns out that Don Camillo has been part of the partisan movement and fought together with Peppone. And also in the priest in this film here only occurs as connected to the resistance. Mm-hmm. In fact, the Catholic Church was quite involved with the fascist regime. How does the church deal nowadays with this history, or is it simply no topic to them?
Now it's not really a topic, but it was, I mean, it used to be very much. I mean, apart from the fascist period in which the Vatican, the Catholic Church dealt a lot with fascism, and they made the pact and so on. During the period of 43-45, the Catholic Church and official in perspective, so the institution the church as an institution, didn't want to take really a part. I mean, in the big confusion that there was in Italy in those times, they attempted not to take a part officially, and they refused to support the Social Republic, which was asked several times, but they refused. But the point about the Catholic Church in Italy during that period is the big ambiguity. I mean, being not taking a part in a way was also to say that the fascism was the same as the other. No? So not also thinking, if we think, for example, to the attitude regarding the Holocaust as well, I mean, not taking really a part in it, no? So not taking something. And it's so an ambiguous. So there were, and also left to the personal perspective of the different religious people. So there were some bishops that were more on the side of the resistance, for example. There were others that were fascist, completely fascist. There were some priests that were convinced on the resistance side, and there were others that were completely fascist. This was now the personal thing, so the personal conscience, the different person. So they acted in a way as all the Italians acted. The majority of the Italians paid like that, to stare, to look. And then there were some positions like that. But a very important thing in the Italian history is that at a certain moment the Christian Democrats as a political party took part to the resistance, and they were inside the National Liberation Committee. This was not really at the beginning, but slowly. And they became what it was then called the Christian Democrat Party, that ruled Italy for more than 40 years. And that conditioned a lot, because the attitude of the Christian Democrat Party in the end was the same, was the same of the Catholic Church, but in the political field, you know. So to say that the resistance was good, so it was the founding myth of the state, but at the same time not to leave the dominion of the resistance to the communists. So a sort of, it's fine, it's our myth, but let's not celebrate it too much. Or let's say that it was only liberation war, so it's like a quiet concept.
As we have been busy for 3 hours now, I suggest we continue with a beer somewhere around here. I thank you very much for coming, also you for listening and asking. Okay, vielen Dank.